Und der Ton sollte jetzt auch besser sein. Das wird nicht mehr mit einem Laptop-Mikro aufgezeichnet, sondern von einem eigenen Empfänger vom Saalmikro. Gut. Das war das, was wir letztes Mal gemacht haben. Augenblick, wo sind wir hier? Na, ups. Ja, die drei Sachen haben wir letztes Mal gemacht. Die Äquivalenz dieser drei Automatentypen, deterministische, nicht-deterministische und nicht-deterministische im Epsilon-Übergängen. Und die werden wir jetzt im Folgenden einfach so benutzen, wie wir sie brauchen. Was heißt eben, wenn es einfacher ist, irgendwas mit dem DFA zu machen, dann machen wir es mit dem DFA. Aber wenn es einfacher ist, mit dem NFA zu arbeiten, machen wir es mit dem NFA. Und wir wissen, dass wir dadurch nichts verlieren. Die sind immer im Prinzip ineinander konvertierbar. Wir werden heute zwei weitere äquivalente Darstellungsmittel für diese regulären Sprachen kennenlernen. Erstmal die rechtslinearen Grammatiken, das geht sehr schnell, und dann die regulären Ausdrücke, und die werden uns etwas länger beschäftigen. Rechtslineare Grammatiken, kurze Erinnerung, was es ist. Das sind also Grammatiken, die nur Produktionen dieser drei Formen haben. Terminalzeichen geht auf Nicht-Terminalzeichen A geht auf Terminalzeichen klein a, Nicht-Terminalzeichen groß A geht auf klein a groß B, oder als Sonderfall noch, dass das Startsymbol durch das leere Wort ersetzt werden kann. Und die sind ziemlich einfach zu sehen, äquivalent mit den Automaten, mit den endlichen Automaten. Und das formulieren wir jetzt gleich auf den nächsten beiden Sätzen. Und das ist ganz konstruktiv und sogar sehr einfach. Hier jetzt ist die Einrichtung, wie man aus einem deterministischen endlichen Automaten M eine rechtslineare Grammatik machen kann, die gleiche Sprache akzeptiert. Und die Konstruktion ist sehr einfach. Wir haben also gegeben einen DFA-M mit den üblichen Komponenten der Zustandsmenge Q, dem Alphabet Sigma, der Transitionsfunktion Delta, dem Startzustand Q0 und der Menge der Endzustände F. Wie kann ich jetzt daraus eine Grammatik bauen, die gleiche Sprache mir erzeugt? Das ist deswegen sehr einfach, weil das Analogon von einer Transition von einem Zustand mit einem Buchstaben zu einem anderen Zustand ist eben die Produktion, dass Sie sagen, das eine Nicht-Terminal können Sie expandieren in ein Terminal, gefolgt von einem anderen Nicht-Terminal. Und deswegen lassen die sich sehr direkt ineinander übersetzen. Das ist hier jetzt auch angegeben. Das heißt, aus diesem Automaten bauen wir jetzt eine Grammatik, die wie üblich aus den Nicht-Terminalzeichen, den Terminalzeichen, dem Produktion und dem Startsymbol besteht. Und die Nicht-Terminalzeichen, die identifizieren wir einfach mit der Menge der Zustände unseres Automaten, mit dem wir starten. Die Terminalzeichen, das ist einfach unser Eingabealphabet des Automaten. Und der Startzustand, das Startsymbol der Grammatik S ist einfach definiert als der Startzustand Q0. Und das Einzige, was man noch sich überlegen muss, ist, wie sieht Delta aus? Das ist ein klein bisschen länglicher. Wie kriege ich die wie Delta aussieht, wissen wir, dass Delta ist gegeben. Wie die Produktionen aussehen, das müssen wir uns überlegen. Und das ist die Definition, also eine Produktion Q1 geht nach A Q2, ist in der Grammatik, die wir da bauen, genau dann, wenn eben der Automat so einen entsprechenden Übergang hat, dass wir eben von Zustand Q1 mit dem Zeichen A in den Zustand Q2 übergehen können. Das heißt, die Grammatik bildet 1:1 diese diese Transitionen zwischen den Zuständen in Regeln dieser rechtslinearen Form ab. Und dann gibt es noch ein paar Sonderfälle, nämlich wenn ich eine Transition habe in meinem Automaten, die in einem Endzustand endet. Wenn ich also von Q1 mit A irgendwo hinkomme und das irgendwohin ist ein Endzustand, dann kann ich eine, oder nach der Konstruktion hier wird dann eine Regel in meine Grammatik reingetan, die einfach sagt, der Startzustand geht direkt zu dem Terminalzeichen A und das ist eben dann schon fertig. Damit da hängt nicht wie bei der Regel darüber noch ein weiteres Nicht-Terminal dahinter, sondern das war es dann eben. Und das reflektiert eben die Tatsache, dass wir in dem, von dem Q1 in den Endzustand übergehen. Und als letztes, wenn der Startzustand Q0 von dem gegebenen Automaten, wenn der einen Endzustand auch ist, kann ja sein, dann tue ich in die Grammatik auch noch die Produktion rein. Q0 geht nach Epsilon, die eben sagt, okay, wenn der Startzustand auch ein Endzustand ist, dann akzeptiert der Automat das leere Wort. Also tue ich einfach auch noch in meine Grammatik die Produktion rein. Startsymbol geht nach leeres Wort. Und das können wir gerade mal an einem kleinen Beispiel nachvollziehen. Das ist jetzt alles nicht sehr schwierig, aber es ist trotzdem vielleicht mal ganz gut zur Einstimmung, jetzt das tatsächlich nachzubauen. Wenn ich also folgenden Automaten habe mit einem Startzustand, den nenne ich mal klein p, und dann habe ich ein a, was in dem klein p bleibt, und ich habe ein b, was mich in q bringt, und dann kann ich von q sowohl mit A als auch mit B wieder zurück nach P gehen. Das ist also der Automat. Und jetzt wollen wir sehen, wie sieht die Grammatik aus, die äquivalente Sprache produziert. Und die erste Zeile hier, die gibt uns welche Produktion? Nun, die sagt eben, ich kriege Produktion P, Pfeil, AP, weil ich die Transition habe, P geht unter A in P über, oder ich kriege auch, es geht nach BQ, um die zweite Transition zu reflektieren. Und genauso für das Q, ich kriege eben Produktionen, Q geht nach ja sowohl AP als auch BP. Das war aber noch nicht alles. Wer hat mehr zu bieten? Ja? Es gibt noch keinen Endzustand. Was heißt, es gibt noch keinen Endzustand? Die Grammatik kennt keine Endzustände. Entschuldigung. Jetzt weiß ich, was Sie meinen. Ja, so besser? Gut. Ja, jetzt dieselbe Frage nochmal. Welche Produktionen fehlen jetzt hier noch, jetzt wo wir wissen, wo der Endzustand ist? Ja, dann P nach B, genau, weil nämlich das entspricht jetzt genau dieser Transition hier, die in einem Endzustand endet. Das heißt, ich kann eben das Nicht-Terminal-Symbol P direkt in das B übergehen lassen und dann sind wir schon fertig. Und noch eine weitere, das entspricht dann gerade der letzten Produktion, da der... Ach nein, nee, das ist Quatsch. Das könnten jetzt sogar alle sein. Da habe ich mich vorhin verschrieben. Ja, ich glaube, das... Oder? Haben Sie noch einen? Da ist jetzt ein Vorschlag, dass man für jeden Endzustand die Transition aufnimmt, Endzustand geht nach Epsilon. Und ich vermute, dass das geht. Ich sage vermute deswegen, weil es ist immer sehr leichtfertig in der Vorlesung zu sagen, ja, irgendwas funktioniert. Und wenn man dann zurück im Büro ist, merkt man, das funktioniert an der Stelle doch nicht. Ich bin hier ziemlich sicher, dass das gehen würde und man sich vielleicht sogar die Konstruktion dadurch vereinfachen würde. Sie kriegen, ja, ich glaube, es müsste gehen. Ja? Richtig. Das ist ein sehr guter Detailpunkt. wenn man das macht, was hier vorgeschlagen wird, dass man für beliebige Zustände, sprich Nicht-Terminalzeichen, Produktionen zulässt, Nicht-Terminalzeichen geht auf Epsilon, dann ist das nach unserer Definition, jetzt müssen wir allerdings hier nochmal zurückgehen, ist das nicht notwendigerweise eine rechtslineare Grammatik, weil ich jetzt plötzlich Epsilon-Produktionen habe, nicht nur für das Startsymbol, sondern für beliebige Symbole. Und das macht im Prinzip nichts. Und das ist auch eine dieser kleinen Unebenheiten in dieser ganzen Theorie, dass Sie, je nachdem, welches Buch Sie aufschlagen, verschiedene, im Detail verschiedene Definitionen von zum Beispiel rechtslinearen Grammatiken finden. Das heißt, in manchen Büchern dürfen Sie hier für ein beliebiges Nicht-Terminalzeichen A auch nach Epsilon übergehen. Und man kann auch leicht zeigen, dass das keinen nicht einem mehr bringt, sondern es ist sogar ein bisschen praktischer. In anderen Büchern dürfen Sie es nicht, weil dann gewisse andere Sachen wieder einfacher werden. Aber lange Rede, kurzer Sinn, der Vorschlag funktioniert nur dann, wenn ich diese verallgemeinerte Definition von rechtslinearer Grammatik habe. Gut. Okay, und was ist jetzt die Schlussfolgerung? Ach ja, die Behauptung ist also, das Ganze, wenn ich es hier Beweis nenne, ist das typisch für einen Beweis in dieser in diesem Bereich. Oft wird einfach nur Konstruktion angegeben und dann muss der Leser sehr scharf hinsehen, um zu sehen, dass tatsächlich diese Konstruktion die gegebenen Anforderungen erfüllt, und zwar in dem Fall eben zu zeigen, dass die Sprachen die gleichen sind. Und weil das häufiger sehr viel relativ langwierige technische Details enthält, die jetzt keinen wirklichen tiefere Einsicht vermitteln. Aber man muss natürlich die technischen Grundlagen haben, um im Zweifelsfalle diese technischen Details liefern zu können. Und hier wird zumindest skizziert, wie so ein Äquivalenzbeweis geführt werden müsste, indem man eben zeigt, dass man von der generierten Grammatik, die man gebaut hat, von Q0 aus einen Terminalstring A1 bis AN erreichen kann, genau dann, wenn man in dem ursprünglichen Automaten diesen Übergang hat, wenn man eben mit Q0 beginnt als Zustand und dann A1 bis AN liefert, dann kommt man ja im Endzustand raus. Das gilt genau dann, wenn. Und der Beweis ist nicht wirklich schwierig, was man allerdings, und ich glaube, so ein sehr ähnlicher Beweis ist jetzt auch auf einem der Übungsblätter oder wird auf einem der Übungsblätter da sein. Was man oft aufpassen muss, ist, dass man das, was man haben möchte, nicht direkt beweisen kann. In dem Fall Zwischenfrage, warum ist das, was hier behauptet wird und was natürlich das ist, was man wirklich braucht, um diese Sprachäquivalenz zu zeigen hier, warum ist das wahrscheinlich zu schwach, um in einem induktiven Beweis zu funktionieren? Was ist da zu speziell in dieser Behauptung? Ja? Genau, dass wir von Q0 ausgehen. Und wenn Sie dann einen Induktionsschritt machen, dann machen Sie typischerweise, okay, wir lesen ein Zeichen, jetzt sind Sie aber schon nicht mehr in Q0 in irgendeinem Zustand. Das heißt, Sie müssen eine entsprechend verallgemeinerte Behauptung für einen beliebigen Zustand Q beweisen. Gut, das war die eine Richtung. Jetzt die andere ist fast identisch in der Einfachheit. Jetzt übersetzt man eben die rechtslinearen Grammatik in einen Automaten, der dieselbe Sprache erzeugt. Und wir starten eben in der Grammatik. Und dann, jetzt ist es praktisch, einen Epsilon-NFA zu benutzen, in den man rein übersetzt. Und der eben aus Q, Sigma, Delta, Q0 und F besteht. Und wobei wieder ja fast Q identisch ist mit der Nicht-Terminalmenge aus dem Alphabet, aus der Grammatik, mit der wir beginnen. Allerdings nicht ganz. Wir nehmen jetzt zu der Zustandsmenge, die wir bauen, nehmen wir noch einen neuen Zustand hinzu, den nennen wir QF. Der soll also jetzt noch nicht in unserem V enthalten sein. Der hat eine spezielle Funktion. Und jetzt bauen wir die Delta-Übergänge 1:1, fast 1:1, aus den Produktionen der Grammatik. Das heißt, wenn ich eine Produktion in der Grammatik habe, x geht nach a, y, dann kriege ich auch das y als einen Folgezustand in der Delta-Transition von x unter a. Und das QF, das hat eben damit zu tun, dass wir noch Endzustände haben und das wird dann der Endzustand. Und jetzt sage ich, QF kann erreicht werden von x unter u, genau dann, wenn es eine Produktion gibt, x geht einfach nach u. Das heißt, f, das kleine f, ist eben der Finalzustand. Und das u, das kann sowohl ein normales Zeichen sein oder auch das Leerzeichen. Und in beiden Fällen, wenn Sie also eine Grammatikregel haben, nicht terminal geht nach Epsilon, dann kriegen Sie auch einen entsprechenden Übergang in dem Epsilon-NFA, der von dem Nicht-Terminal-Zeichen direkt in den, von dem Zustand direkt in den Endzustand geht. Und das ist eben der Startzustand, ist Q0. Und die Endzustände sind einfach dieses QF. Und jetzt gucken wir uns auch ein konkretes Beispiel an. Dann werden diese Spezialfälle etwas klarer. Das erste ist immer, das ist gut nachzuvollziehen. Aber die anderen, da muss man ein bisschen überlegen, wieso das funktioniert. Machen wir also ein Beispiel. Ich habe eine Grammatik. S geht nach AS oder BS oder C oder Epsilon. Und da will ich jetzt einen äquivalenten Automaten bauen. Ja, wie sieht der Automat aus? Als Zustände haben wir genau zwei Zustände, unser Startsymbol und unseren neuen Zustand QF. Und der soll eben ein Endzustand sein. Und das S soll unser Startzustand sein. Und jetzt müssen wir nur noch die Grammatikproduktion als Übergänge reflektieren. Die ersten beiden AS und BS, die sind sehr einfach. Einfach so. Und hier sieht man schon, dass warum es besser ist, in einen NFA zu übersetzen als in einen DFA. Wenn ich da jetzt direkt einen DFA produzieren wollte, würde ich mich schwer tun, weil ich jetzt zwei Regeln habe, die eben von S wieder nach S führen. Mit dem NFA ist es kein Problem. Gut, was machen wir mit dem kleinen c? S geht nach klein c. Was gibt das für einen Übergang? Wie bitte? Nach QF, ja. Und dann haben wir noch S geht nach Epsilon. Da ist dann in der Zeile hier, müssen wir uns angucken, wir haben also ein Epsilon und wir haben eine Produktion, die nach Epsilon geht. Und dann wollen wir, dass eben QF in Delta von X und U ist, das heißt, wir kommen von wo nach wo mit was? Also es geht jetzt um diese Zeile hier und um den Spezialfall, dass U das Epsilon ist, weil wir dann diese Regel hier haben, S geht nach Epsilon. Und wie reflektiert die sich jetzt im Automaten? Genau. Ups, naja. So. Und auch hier kriegen wir wieder die Behauptung, dass eben die Sprachen gleich sind von der ursprünglichen Grammatik und dem Automaten, dem Epsilon-NFA. Und die Beweisidee ist wieder dieselbe wie vorher. Das, was man hinschreibt, ist auch fast identisch. Da passiert also nichts Neues. Ja, das wäre die sehr knappe und mehr ist dazu auch nichts zu sagen, die Äquivalenz von den rechtslinearen Grammatiken mit den regulären Sprachen. Das heißt, wir haben jetzt wieder eine weitere Beschreibungsform, um die regulären Sprachen auszudrücken. Aber wir haben durch diese Transformationen gesehen, dass die Beschreibungen fast identisch sind. Das heißt, deswegen benutzen auch die meisten Leute Automaten und nicht rechtslineare Grammatiken, weil man dadurch nicht sehr viel gewinnt, wenn man die zu den Grammatiken geht. Aber manchmal sind sie hilfreich. Und jetzt kommen wir zu dem Hilfsmittel, was Sie seit dem ersten Semester wahrscheinlich kennen, zumindest in der praktischen Anwendung, die regulären Ausdrücke. Ja. Und es ist wieder eine Notation, die aber jetzt doch sehr anders ist als die Automaten. Und in die eine Richtung, wenn man dann später die Automaten in reguläre Ausdrücke übersetzen will, das ist schon gar nicht so einfach. In die andere Richtung, wenn Sie einen regulären Ausdruck haben, den in den Automaten, das ist nicht so schwierig. Aber die andere Richtung, da ist nicht so klar. Und auch intuitiv, wenn Sie Automaten sehen und reguläre Ausdrücke, dass das dasselbe ist, nicht offensichtlich. Und die regulären Ausdrücke sind einfach induktiv definiert. Und wir haben die folgenden Symbole für reguläre Ausdrücke. Diese 0 mit dem Strich durch, das ist unser regulärer Ausdruck, der steht für die leere Menge. Also die regulären Ausdrücke stehen natürlich, die haben eine Bedeutung, nämlich eine Sprache, und das 0, die 0 soll eben gerade die leere Sprache sein. Und wenn Sie so ein fettes Epsilon hinschreiben, dann ist das auch wieder ein regulärer Ausdruck, der jetzt für die einelementige Sprache steht, die nur aus dem leeren Wort besteht. Und Sie können auch jedes einzelne Zeichen zu einem regulären Ausdruck machen, dann steht es eben für die Sprache, die genau aus diesem einen Zeichen besteht. Und dann kommen eben die induktiven Fälle. Wenn Sie zwei reguläre Ausdrücke haben, dann können Sie die zusammensetzen. Das erste ist, dass wenn Sie Alpha und Beta die regulären Ausdrücke sind, dann können Sie die hintereinander schreiben. Und das nennt Sie eben die Konkatenation. Und Sie können auch einen senkrechten Strich oder manchmal einen Plus, das ist auch wieder von Literaturstelle zu Literaturstelle verschieden, die können Sie dazwischen schreiben. Und das letzte ist eben der Stern. Und was das genau bedeutet, ist zwar sicher den meisten von Ihnen klar, aber das jetzt präzise hinzuschreiben, das verschieben wir noch auf die nächste Folie. Also das sind jetzt erstmal einfach, da wird sozusagen die Grammatik, wie sehen reguläre Ausdrücke aus, hingeschrieben. Und als letztes noch das Übliche bei induktiven Definitionen, die sind alle regulären Ausdrücke, also sonst gibt es keine weiteren. Das ist reguläre Ausdrücke, sind genau die, die Sie durch endlichmalige Anwendung dieser Formationsregeln erzeugen können. Und dann sind es erstmal einfach irgendwelche syntaktischen Objekte, und die Bedeutung, die müssen wir denen noch geben. Informell habe ich es schon gemacht, und ja, das kommt dann gleich. Jetzt noch ein paar Worte zu der Klammerung, weil ja, sonst ist es oft mehrdeutig. Und die Bindungsstärke dieser drei Operatoren ist, dass der Stern am stärksten bindet und dann die Konkatenation und als letztes das Plus oder das Oder. Was heißt das? Beispielsweise, wenn ich jetzt schreibe A, B, Stern, damit ist eben, weil der Stern stärker bindet als die Konkatenation, ist nur das B wird mit dem Stern versehen und davor kommt das A. Und wenn Sie sowohl A, B, wenn Sie das ganze A, B mit Stern versehen wollen, dann müssen Sie wirklich Klammern drumherum schreiben. Ansonsten bindet eben der Stern sehr stark. Und hier ist dasselbe für die Konkatenation und das Oder. Wenn Sie A, B oder C schreiben, dann ist eben implizit das A, B geklammert, weil die Konkatenation stärker bindet als das Oder. So, und jetzt kommt eben die Sprachdefinition. Was bedeuten diese regulären Ausdrücke wirklich? Und das ist wieder dieser, also wir nennen diesen Operator auch wieder L wie Language. Und jetzt passiert genau das, was ich gesagt habe. Die Sprache dieses regulären Ausdrucks 0 ist gerade die leere Menge. Das heißt, hier auf der rechten Seite, das hier ist wirklich ein mathematisches Symbol, was wir alle kennen, die leere Menge. Auf der linken Seite, das hier ist das, was wir jetzt gerade erst eingeführt haben, ein Symbol aus der Grammatik der regulären Ausdrücke. Und der weisen wir jetzt ihre Bedeutung zu. Dann das, was ich vorhin sagte, dieses fette Epsilon, ist auch so ein Symbol, so ein regulärer Ausdruck. Was bedeutet der? Der bedeutet eben sprachmäßig gerade diese einelementige Menge mit Epsilon. Und als drittes, das waren die einelementigen regulären, die regulären Ausdrücke, die nur aus einem Zeichen bestanden. Also das war hier eben natürlich für alle A in Sigma. Und jetzt kommen die zusammengesetzten regulären Ausdrücke, und da ist die Konkatenation der beiden regulären Ausdrücke liefert dann gerade die Konkatenation der beiden Sprachen, so wie wir sie gleich in der ersten Stunde kennengelernt haben. Das heißt eben die Sprache, die aus beliebigen Kombinationen, die aus einem Wort der ersten Sprache und einem Wort der zweiten Sprache bestehen und die man hintereinander setzt. Und die Sprache von Alpha oder Beta, das ist gerade die Vereinigung der beiden Sprachen von Alpha und Beta. Und der Stern, das ist jetzt gerade auch der Stern, also hier innen der Stern, das ist der Stern auf regulären Ausdrücken. Das ist ein Operator, der einen regulären Ausdruck nimmt und ihn einen größeren regulären Ausdruck zurückgibt. Das hier, der Stern, sieht zwar genauso aus, ist aber ein anderer Stern. Das ist der Sternoperator auf formalen Sprachen, der eben sagt, okay, ich habe hier eine Menge von Wörtern, und wenn ich da einen Stern drüber schreibe, dann ist es eben die Menge aller Wörter, die sich in Teilwörter zerlegen lässt, die alle in dieser Sprache innen drin vorkommen. Also genauso, wie wir es in der ersten Vorlesung definiert haben. Und das ist auch schon die gesamte Semantik, nennt man das auch oft, dieser regulären Ausdrücke, also ihre Bedeutung als formale Sprache. Und das ist wirklich wichtig, dass man, dass einem das von Anfang an klar ist, dass wir hier zwei verschiedene Ebenen haben. Einmal die Ebene der Beschreibungssprache, der regulären Ausdrücke, und einmal die Ebene der Bedeutung. Und die Bedeutung sind typischerweise unendliche Mengen, die können Sie nicht aufzählen, aber die regulären Ausdrücke geben Ihnen eben eine Möglichkeit, diese spezielle Klasse von unendlichen Mengen endlich darzustellen. Und das ist dieses Thema, was im Prinzip in der Vorlesung immer wieder auftaucht, dass Sie eben endliche Beschreibungsmittel für unendliche Mengen haben. Und jetzt machen wir ein paar Beispiele. Wir sprechen hier jetzt nur über das Basisalphabet mit 0 und 1. Und jetzt hier ein regulärer Ausdruck, der beschreibt alle Wörter, die mit 0, 0 enden. Und das, was da steht, ist eben genau dieser reguläre Ausdruck. Der sagt eben, naja, wir können erst ein beliebig langes Wort haben, das nur aus Nullen oder Einsen besteht, und dann kommt irgendwann am Ende 00. Das ist schon ein bisschen komplizierter. Alle Wörter gerader Länge, in denen 0 und 1 alternieren. Und diese Einschränkung, dass man nur Worte gerader Länge haben will, das kriegt man dadurch zustande, indem man eben als Bausteine die Sequenz 01 und die Sequenz 10 nimmt. Die liefern einem eben immer mal gerade Längen, und die will man jetzt beliebig iterieren. Und einmal, wenn ich mir die Seite hier angucke, dann ist es eben beliebige Abwechslung von 0 und 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Aber es könnte sein, dass dieses Wort gerader Länge, in den 0 und 1 alternieren, auch nicht mit 0 anfängt, sondern mit 1 anfängt. Und dann ist es eben gerade das 1, 0. Und was haben wir hier? Alle Wörter, die eine gerade Anzahl von Einsen enthalten. Das sieht jetzt noch ein bisschen komplizierter aus. Genau. Wie kann man das jetzt motivieren? Es kann auf jeden Fall am Ende kann noch eine beliebige Anzahl von Nullen kommen. Ja, das ist okay. Die tun nichts zur Sache. Es geht ja um die Einsen. Und eine gerade Anzahl von Einsen, die kriegen Sie hier innen drin. Das ist also hier innen drin, beschreiben Sie ein Teilwort, was nicht eine gerade Anzahl von Einsen, sondern genau zwei Einsen drin hat. Das heißt, innen unter dem äußeren Stern beschreiben Sie die Wörter, die zwei Einsen in sich tragen. Die können eben beliebig viele Nullen haben, dann den erste Eins, beliebig viele Nullen, dann die zweite Eins. Und das ist nicht ganz richtig, was ich sage. Das ist eben alle Wörter, die zwei Einsen enthalten und mit 1 enden. Warum brauchen Sie dann nicht nochmal eine 0, 0? Danach, man könnte jetzt auch meinen, dahinter müssten nochmal 0 Stern. Würde das was ändern? Nein, das würde nichts ändern, weil nämlich diese Null Stern, die kriegen Sie ohnehin, weil Sie entweder danach nochmal das Teil haben oder, das habe ich jetzt noch gar nicht explizit gesagt, machen wir das mal weg hier, Sie haben ja hier auch nochmal einen Stern. Das heißt, wenn Sie jetzt diese Wortgruppen iterieren, dann fangen Sie die nächste Wortgruppe ja wieder mit einem Nullstern an. Das heißt, Sie brauchen die davor nicht mit Nullstern aufhören zu lassen. Das Nullstern kriegen Sie ohnehin. Das heißt, das wäre nicht falsch, dann noch Nullstern an diese Stelle hier reinzutun. Aber es ist nicht notwendig. Ja? Sie wollen vorne noch Null haben? Brauchen Sie nicht. Warum nicht? Entweder sind gar keine Einsen drin, dann haben Sie die vorne Nuller durch die hinten Nuller abgedeckt. Ja? Und wenn Einsen drin sind, dann beginnt ja diese Gruppe von Einsen, da haben Sie ja Ihr Nullstern hier drin. Das heißt, es ist genau eine ähnliche Argumentation, dass eben das Nullstern am Anfang schon abgedeckt ist von dem, was drin steckt. Aber bitte fragen Sie solche Dinge. Ja, und das, ich weiß nicht, ob das eine Übungsaufgabe ist, das könnte aber eine Übungsaufgabe sein, die Menge der Wörter, deren Binärherstellung oder die Binärdarstellung einer durch drei teilbaren Zahl ist. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich glaube, da täte ich mich auch schwer, diesen regulären Ausdruck zu finden. Was ich wahrscheinlich machen würde, ich würde in meine Aufzeichnungen, Papieraufzeichnungen gucken, wo ich den entsprechenden, oh nee, wir haben nicht nur, wir haben ja, der steht sogar in Ihren in den Folien, da ist irgendwo ein Automat, der genau diese Sprache akzeptiert und den würde ich dann in einen regulären Ausdruck umwandeln nach einem der Standardalgorithmen. Und das wäre wahrscheinlich ein ganz schrecklicher regulärer Ausdruck, aber diese Sprache so darzustellen, ich glaube, da täte ich mich schwer. Und deswegen steht hier auch keine Lösung. Oh, okay. Dann habe ich Ihnen aber schon einen Lösungshinweis gegeben. Und jetzt, was Sie denken, damit Sie nicht denken, reguläre Ausdrücke haben nur was mit 0 und 1 zu tun, hier was jetzt aus dem Reich der sagen wir mal, Programmiersprachen, Grammatiken, die Gleitkommazahlen, wobei das natürlich ein kurioser Name ist, Gleitkommazahl, wenn man dann in dem Alphabet einen Punkt benutzt, also die Gleitpunktzahlen. Und wie sind die beschrieben? Das ist unser regulärer Ausdruck und unser D ist einfach eine Abkürzung. D steht für Digit und das ist einfach der reguläre Ausdruck 0 oder 1 oder 2 oder 3 bis 9. Und ich benutze das wirklich nur als Abkürzungsmittel. Das heißt, de facto müssen Sie sich vorstellen, das D ist überall zu ersetzen durch diesen etwas länglichen regulären Ausdruck. Und warum sind das jetzt gerade die Gleitkommazahlen? Nun, fangen wir mit diesem Präfix hier an. Was sagt das uns? Das sagt uns, dass so eine Zahl mit einem optionalen Vorzeichen beginnt. Also mit einem Plus, einem Minus oder eben einem Epsilon. Was heißt eben, da kommt gar nichts. Ja, Sie haben eine Frage? Ich habe es akustisch leider nicht verstanden. Ja? Ja? Wir haben im Alphabet haben wir einen Punkt drin. Und in den regulären Ausdrücken taucht er dann auch wieder auf. Die Frage ist, hat sich geklärt? Gut. Also das war der Präfix und jetzt, das ist einfach eine dreifache Alternative von Formaten für Gleitpunktzahlen. Das erste ist das einfachste, das ist einfach mindestens ein Zeichen oder genau ein Zeichen D und, also nicht Zeichen, Entschuldigung, genau Ziffer, danke, genau eine Ziffer D und dann dahinter noch beliebig viele, aber auch möglicherweise gar keine Ziffern mehr. Oder das zweite ist eben dieses, was etwas komplizierter aus, D-D-Stern, Punkt-D-Stern. Da möchte man darauf hinaus, dass es eben auch noch einen Punkt geben kann. Das war also, das erste war eine ganze Zahl, das nächste ist jetzt wirklich eine potenziell gebrochene Zahl. Da müssen wir auch wieder mit mindestens einer Ziffer starten. Dann können noch beliebig viele Ziffern kommen. Dann kommt ein Punkt und dann kommen wieder die Nachkommastellen. Und das Letzte ist das hier. Und das erlaubt es einem auch, wenn ein Punkt da ist, dass man dann die Ziffern vor dem Punkt ganz weglassen kann. Da steht eben, bei dem letzten steht nur vor dem Punkt einfach D Stern und D Stern könnte eben auch leer sein. Das heißt, Sie können in dem Format eine Gleitpunktzahl kann auch einfach mit einem Punkt beginnen und da ist natürlich die Interpretation vom Compiler oder wem auch immer ist, dass das Nullpunkt heißt, aber Sie brauchen es eben nicht hinzuschreiben. Ja? Ja, richtig. Nach der Format, das ist eine gute Bemerkung, also hier müsste, also nach dem Format ist auch 17 Punkt eine gültige Darstellung. Ob man das haben will oder nicht, das ist halt ist Ihnen überlassen. Wenn Sie das nicht haben möchten, wenn Sie sagen, ein Punkt ist eigentlich nur sinnvoll, wenn dahinter auch noch was kommt, dann müssten Sie eben an der Stelle das hier nicht als D-Stern, sondern wieder D-D-Stern schreiben. Jetzt haben wir hier das Kernformat für die regulären Ausdrücke kennengelernt. In Unix ist das typischerweise noch erheblich erweitert. Da können Sie noch mehr hinschreiben, was aber nicht wirklich die Ausdrucksstärke, sondern nur die Kompaktheit der regulären Ausdrücke erhöht. Und da ist es, wenn Sie einen Punkt hinschreiben in einen regulären Ausdruck, dann heißt es eben irgendein einzelnes Zeichen und der Punkt ist also nichts anderes als eine Abkürzung für den regulären Ausdruck A1 oder A2 bis AN, wobei eben A1 bis AN alle möglichen Einzelzeichen sind, was man natürlich bei sowas wie bei dem ASCII-Alphabet nicht per Hand hinschreiben möchte oder gar irgendwelchen größeren Alphabeten. Aber so kriegt man halt eine Abkürzung. Aber es ist wirklich keine Steigerung der Ausdrucksstärke, sondern nur ein Abkürzungsmechanismus. Dann, wenn man Dinge in regulären, wenn man irgendwas in eckigen Klammern schreibt, dann ist es gerade die Alternative zwischen den ganzen verschiedenen Ausdrücken. Wenn Sie da an den Anfang dieser Klammern etwas schreiben, dann ist es gerade die, dann müssen die A1 bis AN auch weiterhin Zeichen sein, aber sie kriegen gerade die Komplementmenge, all die Zeichen, die nicht zu einem dieser A1 bis AN äquivalent sind. Das heißt, sie nehmen das Grundalphabet und nehmen die alle raus. Sie können auch ein Fragezeichen schreiben hinter einem regulären Ausdruck, dann heißt es eben, der reguläre Ausdruck ist optional, das heißt regulärer Ausdruck oder der leere String. Und auch Plus ist erlaubt, das ist eben einfach eine Abkürzung für regulärer Ausdruck und einmal die reguläre Ausdruck gefolgt von regulärer Ausdruck Stern. Und wenn man eben Dinge n-mal hintereinander haben möchte, dann kann man das auch wirklich mit einer, da muss man natürlich wirklich eine echte Zahl angeben wie 3 oder 7 und schreibt die dann in Klammern dahinter und dann kriegt man eben n Kopien von diesem Ausdruck hintereinander. Jetzt werden wir häufiger was über reguläre Ausdrücke beweisen wollen und ein Standardbeweismittel, wenn man zeigen will, dass irgendwas für alle regulären Ausdrücke gilt, ist die Induktion, die strukturelle Induktion über den Aufbau der regulären Ausdrücke. Und das sieht dann wie folgt aus, wenn Sie also irgendeine Eigenschaft P für alle regulären Ausdrücke Gamma beweisen wollen, was müssen Sie dann beweisen? Sie müssen beweisen, dass es für alle Basisfälle gilt, also dass es für den Null gilt, für das Epsilon und für alle Zeichen aus dem Alphabet, dass die alle diese Eigenschaft haben und dass die Eigenschaft erhalten bleibt, wenn Sie jetzt reguläre Ausdrücke zusammensetzen. Das heißt, wenn Sie sowohl für den regulären Ausdruck Alpha als auch Beta hat eine gewisse Eigenschaft, dann soll doch bitte auch Alpha konkateniert mit Beta diese Eigenschaft haben. und dasselbe eben für das Oder und dasselbe für den Stern. Und wenn Sie das alles beweisen können, dann haben Sie bewiesen, dass es eben für alle regulären Ausdrücke gilt, diese Eigenschaft P, weil eben alle regulären Ausdrücke sich nur so darstellen lässt. Sie haben also alle Möglichkeiten abgedeckt, wie reguläre Ausdrücke entstehen. Und das ist einfach ein, Sie können auch das als Spezialfall betrachten, wieder einer Induktion über die Länge von dem regulären Ausdruck, weil Sie hier auch immer von kleineren regulären Ausdrücken auf längere reguläre Ausdrücke schließen. Aber diese Längenargumentation, die will man eigentlich gar nicht explizit machen. Diese strukturelle Induktion ist viel kompakter. Da kommen genau die Fälle raus, die eben der Definition entsprechen. Und man muss da nicht argumentieren, ja, wenn ich irgendeinen regulären Ausdruck Alpha habe und der ist zusammengesetzt, dann muss es entweder das oder das oder das sein. Und dann wissen wir, dass die Teilausdrücke kürzer sind und dann können wir deswegen die Induktionsannahme machen. Also es ist einfach, das ist viel kompakter, wenn Sie es so als Standardbeweisprinzip benutzen. Ja, und jetzt kommt der grundlegende Satz, den Clini, als er die regulären Ausdrücke erfunden hat, auch gleich gezeigt hat, dass die nämlich genau die regulären Sprachen definieren wieder. Und das zeigt man am besten, indem man sie wieder mit Automaten in Beziehung setzt. Und da gibt es zwei Richtungen. Die eine, mit der wir beginnen, ist die etwas einfachere, wo wir also einen regulären Ausdruck in einen Automaten überführen. Also wir zeigen dann damit, dass jeder reguläre Ausdruck, dass dessen Sprache regulär ist, also durch einen endlichen Automaten akzeptiert wird. Und wir nehmen also an, unsere Sprache L, um die es geht, ist gerade die Sprache dieses gegebenen regulären Ausdrucks Gamma. Wie kriegen wir jetzt einen Automaten her, der dieselbe Sprache akzeptiert? Und auch hier benutzen wir wieder einen Epsilon-NFA, weil die sehr praktisch sind. Und wir bauen den jetzt mit struktureller Induktion. Sie können sich das auch vorstellen als Rekursion, als eine Funktion, die jetzt rekursiv über diesen Ausdruck läuft und aus Automaten für die Teilausdrücke, Automaten für den Gesamtausdruck konstruiert. Oder Sie sagen eben, wir machen eine Induktion und wir wollen immer zeigen, dass es irgendeinen Automaten gibt und gegeben haben wir die Automaten für die Teilausdrücke. Das heißt, das ist dasselbe, nur bei der Induktion ist es sozusagen die Konstruktion implizit in diesem Beweis versteckt. Wenn Sie es als Rekursion betrachten, dann schreiben Sie explizit eine Funktion hin, die eben aus dem regulären Ausdruck mit als rekursive Funktion einen Automaten baut. Aber diese Konstruktion ist in dem induktiven Beweis mit struktureller Induktion über Gamma genauso drin enthalten. Und die Basisfälle sind offensichtlich, wie die Automaten aussehen, die eben die Sprache erkennen, die zu dem regulären Ausdruck 0 korrespondiert. Naja, der reguläre Ausdruck 0 ist eben gerade hat die leere Sprache als Bedeutung. Das heißt, wir brauchen einen Automaten, der die leere Sprache akzeptiert. Einfach als Beispiel, ist nicht sehr schwierig. Das ist unser Startzustand und das war's auch schon. Wir haben keine Endzustände, wir haben keine Übergänge. Der Automat akzeptiert gar nichts. Und das ist das, was wir in dem Fall hier auch wollen. Und die Fälle sind beide nicht schwieriger. Gut, jetzt wenden wir uns den interessanten Fällen zu. Das ist ja gerade dieses Prinzip der strukturellen Induktion, das waren unsere Basisfälle, die haben wir schnell abgehandelt. Und jetzt kommen die interessanten Fälle. Gegeben eben Automaten, die Teilausdrücke realisieren, Alpha und Beta, bauen wir einen Automaten, der den Gesamtausdruck Alpha konkateniert mit Beta, Alpha oder Beta oder Alpha Stern realisiert. Gut. Also jetzt der Fall, dass unser regulärer Ausdruck Gamma, den wir in Automaten überführen wollen, dass der von der Form Alpha Beta ist, dann wissen wir, wir haben nach Induktionsannahme bereits, konnten wir Alpha und Beta in Epsilon NFAs, die nennen wir N Alpha und N Beta, überführen und die haben eben gerade die Eigenschaft, dass diese beiden Epsilon NFAs gerade dieselbe Sprache wie Alpha und dieselbe Sprache wie Beta akzeptieren. Und jetzt brauchen wir eben einen Automaten, der dieselbe Sprache wie Gamma, also wie Alpha, konkateniert mit Beta akzeptiert. Und das kann man sehr leicht hinzeichnen. nehmen wir mal an, unsere beiden Teilautomaten, N-Alpha und N-Beta, die wir rekursiv bekommen haben für die Teilausdrücke L-Alpha und Beta, die sehen so aus, das ist jetzt so eine schematische Darstellung, das sind also zwei Automaten, die haben da diesen einen Startzustand und die können ein oder auch mehr Endzustände haben. Das habe ich einfach dadurch hingezeichnet, dass ich einen Automaten mal mit zwei Endzuständen versehen habe und den anderen nur mit einem. Also Sie können natürlich im Zeichnen nie den Allgemeinfall darstellen, aber einer, der hinreichend allgemein ist, dass man daraus den Allgemeinfall sich überlegen kann. Und wie kriege ich jetzt daraus einen Automaten, der eben die Konkatenation der beiden Sprachen erkennt? Naja, so wie ich es schon hingemalt habe, ist es ziemlich offensichtlich, indem ich die hintereinander hänge. Und was heißt jetzt hier hintereinander hängen? Wir bauen Epsilon-NFAs. Das heißt, dieses Hintereinanderhängen ist sehr simpel. Wir machen einfach Epsilon-Übergänge von allen Endzuständen des ersten Automaten in den Startzustand des zweiten Automaten. Und der Startzustand des zweiten Automaten ist dann kein Startzustand mehr, weil wir jetzt einen Gesamtautomaten bauen und dessen Startzustand liegt ganz am Anfang. Und das ist jetzt schon fast richtig, aber da ist noch ein bisschen was zu viel. Was müssten wir jetzt noch hier korrigieren? Ja? Genau, die Endzustände in N-Alpha sind keine Endzustände mehr, denn wir müssen ja wirklich ganz ans Ende von N-Beta gelangen. Das heißt, die verschwinden auch und die Gesamtkonkatenation sieht dann so aus. Das ist jetzt ein Bildchen, was die Intuition zum großen Teil vermittelt, aber man muss natürlich dazu erklären, wenn man das jetzt wirklich präzise formal hinschreiben wollte, das kann man auch machen, dann würde man sagen, wir haben eben zwei Automaten N-Alpha und N-Beta mit ihren üblichen Komponenten, die wir jeweils mit Alpha als Index versehen. Wobei das Einzige, was natürlich kein Index braucht, ist hier die Sigma. Das Alphabet ist das gleiche in beiden Automaten. Aber ansonsten haben die eben ihre eigenen Zustandsmengen, ihre eigenen Deltas und so weiter. Und dann kann ich auch genau beschreiben, wie jetzt dieser Automat hier aussieht formal. Wobei, hier nehmen wir implizit an, wenn wir sowas hinmalen, allein dadurch, dass Sie es jetzt in die Ebene malen, überlappungsfrei, haben Sie damit schon gesagt, ich nehme an, dass die Zustandsmengen disjunkt sind. Dass eben die Zustände hier in dem Kasten völlig verschieden sind wie die Zustände in dem Kasten. Und das ist was sehen Sie jetzt wirklich sauber hinschreiben, dann müssten Sie das noch an die Seite schreiben. Und dann ist der Gesamtautomat, der ist jetzt einfach die Vereinigung der Zustandsmenge, selbes Alphabet, das Delta definieren wir gleich noch. Und der Startzustand ist eben der Startzustand vom ersten Automaten. Die Endzustände sind einfach die Endzustände vom zweiten Automaten. Und das Delta, ja, wie sieht das aus? Das Delta ist, kann man jetzt wirklich, weil eine Funktion ja mengentheoretisch einfach eine Menge von Paaren ist, kann man jetzt einfach die Funktionen hier vereinigen. Das heißt, ich nehme alle Transitionen in Alpha, in dem N-Alpha und alle Transitionen N-Beta, die kommen alle zusammen. Und zusätzlich nehme ich jetzt noch diese Transitionen, dass eben alle Endzustände F aus dem ersten Automaten, F ist aus F-Alpha, da für die füge ich noch eine Transition ein, die sagt, wenn ich in F bin und lese das leere Symbol, dann kann ich in diesen neuen Zustand gehen, den Startzustand des zweiten Automaten. Das ist also gerade die Formalisierung dieses Bildchens hier. Ja, das war jetzt im großen Detail und ganz langsam Übersetzung der Konkatenation von zwei regulären Ausdrücken in die entsprechende Kombination von Automaten. Jetzt machen wir das nächste etwas schneller. Die Alternative zwischen zwei regulären Ausdrücken, wie kann man die jetzt übersetzen? Naja, man übersetzt die beiden teilregulären Ausdrücke Alpha und Beta und dann baut man die entsprechenden Automaten wieder zusammen. Das heißt, wir kriegen eben zwei Automaten dieser Form. Die haben ein oder mehr Endzustände und einen Startzustand. Und dann mache ich was ganz Simples. Ich füge einfach einen neuen Startzustand hinzu und der kann entweder mit Epsilon zu dem einen Automaten oder mit Epsilon zu dem anderen Automaten hinwechseln. Das heißt, ich mache mir hier wieder die Beschreibungsmächtigkeit des Nichtdeterminismus und des Epsilon zunutze, die eben sagt, nun ja, der Automat kann sowohl in die eine Richtung gehen als auch in die andere und kann eben entweder das Wort akzeptieren, wenn es in dem einen Automaten gelegen hat oder wenn es in dem anderen gelegen hat. Und da wir den nichtdeterministischen Automaten haben, wird das Wort dann akzeptiert, solange es von einem der beiden Automaten akzeptiert wurde. Und ich glaube, das war's auch schon. Ich glaube, das ist schon der neue Automat. Und da spare ich es mir jetzt, das Ganze nochmal detailliert mit 5 Tupeln hinzuschreiben. Das finden Sie dann, wenn Sie beim Schöning zum Beispiel ins Buch gucken. Und als letztes gucken wir uns den Stern an. Wir haben also jetzt einen Sternausdruck und wir können das, was unterhalb des Sterns steht, das Alpha, das können wir übersetzen in den Automaten. Wie können wir jetzt dann den gesternten regulären Ausdruck in den korrespondierenden Automaten übersetzen? Das ist also unser Automat, der N-Alpha, der gerade Alpha akzeptiert, oder die Sprache, die von Alpha definiert wird, akzeptiert L von Alpha. Genau, hier, das haben wir. Ja, es ist irgendwie klar, wir wollen von den Endzuständen wieder anfangen können, weil wir das ja beliebig wiederholen wollen, Wörter in diesem Automaten. Das heißt, wir fügen neue Kanten hinzu, Epsilon-Kanten, die gerade von dem Endzustand wieder in den Startzustand kommen. Und es ist sehr verlockend zu denken, dass man damit schon fertig ist, aber dann gibt es ein kleines Problem, darauf werden wir gleich eingehen. Also die Konstruktion ist etwas komplizierter. Wir müssen zusätzlich einen neuen, ganz eigenen Startzustand einfügen und der geht mit der Epsilon-Kante zu dem alten Startzustand, der natürlich jetzt kein Startzustand mehr ist, und dann haben wir eben noch diese Epsilon-Kanten zurück vom alten, von den Endzuständen. Das heißt, das ist jetzt wirklich die korrekte Übersetzung von dem N-Alpha in einen Automaten, der N-Alpha, die Sprache von N-Alpha-Stern akzeptiert. Und kommt da noch was? Nein, da kommt nichts. Das heißt, jetzt überlegen wir uns mal, oder ich gebe Ihnen ganz konkret ein Beispiel, das zeigt, dass diese simplere Konstruktion, also wenn Sie jetzt das hier machen würden nur, warum das nicht funktionieren würde. Was ist da das Beispiel? Ich hatte doch mal eins. Hier, genau. Gucken wir uns mal als Beispiel an. A Stern, B Stern. Das wäre unser regulärer Ausdruck, den wir konvertieren wollen. Und was wir jetzt gleich einfach im Kopf machen, ohne das jetzt so detailliert durchzuführen, wir können natürlich A Stern B mal in einen Automaten überführen, der sieht dann so aus, der hat hier einen Zustand und da können wir beliebig lang bleiben mit einem A und dann unter einem B kommen wir in den Endzustand hier. Das ist also nur der Automat für den inneren Teil A Stern B. Und den wollen wir jetzt sternen. Und dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir den nach dem simplen Rezept sternen. Dann heißt das, dass wir einfach eine Epsilon-Kante dazu tun, die hier von dem Startzustand, von dem Endzustand zurück in den Startzustand geht. Und meine Behauptung ist, dass hier der resultierende Automat, der hat eben nicht L von diesem Automat da, ist nicht die Sprache A Stern B, Entschuldigung, das war jetzt nicht ganz richtig. Wo ist es hier? Ist nicht die Sprache, das war jetzt dumm. Ja, jetzt ist verschwunden. Gut. Nochmal zeichnen. Und Behauptung war, dass L von diesem Automaten hier ungleich ist wie die L von A Stern B Stern. Und jetzt hätte ich gerne von Ihnen einen Zeugen, also ein Element, das in der einen Sprache drin ist und aber nicht in der anderen Sprache. In die eine oder andere Richtung. Also entweder erzeugt der Automat zu viele Wörter oder erzeugt zu wenige Wörter, aber ich möchte eben eins von Ihnen hören, was in dem einen, in der einen Menge drin ist, aber nicht in der anderen. Ja? Das leere Wort, ja, das ist richtig. Das ist ein Beispiel. Ja, das zeigt, jetzt könnte man behaupten, dummerweise habe ich jetzt diesen Automaten, also denken Sie sich den Teil hier mal noch weg. Wenn Sie jetzt, um Ihr Argument zu entkräften, könnte ich sagen, okay, dann machen wir doch den hier auch noch zu einem Endzustand. Aber dann kommen Sie in noch mehr Probleme rein und es gibt noch weitere Wörter, die also nicht funktionieren und im Endeffekt ist eben das hier die einzig richtige Konstruktion. Aber es ist oft, man ist versucht, irgendwas Einfaches zu machen, dann merkt man, es gibt so Grenzfälle, da geht es nicht ganz. Jetzt würde ich aber gerne mal tatsächlich an einem konkreten Beispiel, wo wir das richtig machen, zeigen, wie man den regulären Ausdruck in den Automaten überführt. Und wir nehmen jetzt den regulären Ausdruck 0 oder 1 Stern, 1, 0 oder 1. Und das überführen wir jetzt, ja, natürlich, das wird jetzt, ich kann es nicht wirklich hier jetzt als Animation zeichnen, sondern ich zeichne Ihnen die so stückweise auf. Also fangen wir mal hier innen an. 0 oder 1, wie sieht der Automat für 0? Sieht so aus, dass Sie hier eine 0 haben und dann haben wir hier einen Startzustand, da gehen wir rein und wir haben hier einen Endzustand. Das wäre der Automat für die 0 und dann haben wir denselben Automaten, aber für eine 1. Und jetzt wollen wir eben 0 oder 1 bilden. Und jetzt muss man sich überlegen, wie sah das aus? Das sah so aus, dass ich eben einen neuen Zustand als Startzustand hingebaut habe und mit Epsilon in, na, das ist nicht so schön, mit Epsilon hier hingehe und mit Epsilon hier hingehe. Das ist die Vereinigung. Ich glaube, die ist auch weiter richtig so. Dann haben wir den Einser-Automat, der dahinter kommt. Also auch wieder so einer. Ne? Und den will ich jetzt hintereinander schalten mit dem ersten Automaten, der davor steht, können wir gerade mal zurückgehen und uns das angucken, wie sah das aus. Das ist das Oder, hier ist die Hintereinanderschaltung, da musste man eben Epsilon-Kanten von allen Endzuständen des ersten Automaten in den Startzustand des nächsten Automaten machen. Okay, machen wir das mal, das heißt wir brauchen Epsilon-Übergänge von hier und hier in den Startzustand des nächsten Automaten und dann sind die lassen Sie gerade den Satz, dann kommen Sie, dann sind die vorherigen Endzustände sind keine Endzustände mehr, das heißt, hier würden wir jetzt einen Kreis wegnehmen, weil es ganz normale Zustände wären und das müsste eigentlich die Sache sein, ja? Der Stern bindet stärker als was? Ja, deswegen ist der Stern auch nur, ja, aber das ist hier ist ja gar keine Frage. Hier ist es ja voll, hier ist ja geklammert. Sie haben recht. Ja, mein Fehler. Wir hätten erst den Stern machen müssen. Danke. Da bin ich zu schnell gewesen. Das machen wir alles weg. Und da machen wir wieder die Endzustände rein. Hier sind wir. Erst den Stern. Und das war eben, indem wir die Endzustände rückkoppeln. in den Startzustand mit Epsilon und einen neuen Startzustand davor legen, der auch zugleich Endzustand ist. Ich hoffe, jetzt ist es richtig. Und jetzt hängen wir das hintereinander. Jetzt hängen wir die 1 dahinter. Und jetzt machen wir das, was ich eben gemacht habe. Also die beiden neuen Epsilon-Übergänge und die Ausradierung der Start-, der Endzustände. Und ich glaube, den Rest mache ich jetzt einfach freihand, ohne genau durch die Konstruktion zu gehen. Dann müssen Sie eben noch das 0,1 dahinter hängen. Dann haben wir eben wieder diesen 0,1-Automaten, den kennen wir schon. Der sieht so aus, 0,1 Startzustände und künstlicher neuer Startzustand hier mit Epsilon. Und das sind die Endzustände. Und dann müssen wir den noch dahinter hängen. Das heißt, dann haben wir wieder einfach einen Epsilon-Übergang von da nach da. Und der davor Endzustand war, der geht jetzt, ist jetzt keiner mehr. Und dann haben wir nur noch die Endzustände ganz am Ende des Automaten. Noch ein Fehler? Ah, der muss auch rausfallen, nachdem man die Konkatenation macht. Dankeschön. Ja, das heißt, der ist auch kein Endzustand mehr. Danke. Ja, ja. Ich habe vergessen, da ein Epsilon ranzuschreiben. Danke. Da ist noch ein Epsilon hier, ja? Das. Also Sie, ja? Ich kann Sie ja kurz nicht verstehen, Sie müssen. Also wo ist hier jetzt ein Fehler, oder? Wie bitte? Das Wort 1 muss auch akzeptiert werden. Aha, danke. Das ist das Wort 1 würden Sie hier akzeptieren und das sollte. Wieso wird das Wort 1 akzeptiert? 1,1? Ja. Also was ist das Wort, was hier akzeptiert wird und was nicht akzeptiert werden sollte? Ja, aber ich kann doch mit 2 Epsilon dahin gehen vom Start. Das ist zu kompliziert. Nennen Sie mir ein Wort, was hier akzeptiert wird oder nicht akzeptiert wird, was eben nicht, wo der Automat das Falsche tut. Ja? 1,0 sollte. 1,0 ist in der Sprache drin und der Automat akzeptiert es nicht, sagen Sie. 1, richtig, weil Sie immer die 1 in der Mitte, weil Sie die nicht umgehen können und das muss dran liegen, dass ich irgendwas bei der Konkatenation mit der 1 falsch gemacht habe, oder? Das ist auch ein Endzustand gewesen, als ich die Konkatenation gemacht habe. Danke. Ja, der hier fehlt. So, gut. Das hatten wir. Na? Und jetzt kommt die umgekehrte Richtung, die sehr anders funktioniert. Jetzt haben wir also unseren Automaten und wollen aus dem einen regulären Ausdruck bauen. Und allein die Grammatik für Automaten ist so, sie haben ja keine Grammatik, die Automaten sind ja nicht induktiv definiert, sie können das also auch nicht rekursiv aufbauen. Sie brauchen also irgendwie ein anderes Prinzip. Ein Automat ist halt irgendwie ein Graph, der beliebig verschachtelt, verschlungen sein kann. Und jetzt müssen Sie sich überlegen, wie diese Struktur, wie Sie die in den regulären Ausdruck widerspiegeln können. Und wir haben also den Automaten M und jetzt konstruieren wir den regulären Ausdruck. Und wir nehmen an, dass unsere Automaten gerade die Zustandsmenge Q1 bis Qn hat und dass auch Q1 hier in unserer Nummerierung ist der Startzustand. Also 0 kommt hier nicht unter den Zuständen vor. Und jetzt definieren wir einfach erstmal eine Menge. Das ist noch keine Konstruktion, sondern einfach mal eine Definition. Und zwar die Menge RIJK. Das ist die Menge all der Wörter in dem Eingabealphabet, die von dem Zustand I in den Zustand J führt. Und dann das Spezielle, was soll das K haben? Was soll das K sein? Das K ist eine Schranke für die Zwischenzustände. Also wenn Sie von I nach J gehen, ist das I und das J, das ist nicht fixiert, das ist auch nicht durch K beschränkt, aber alles zwischendurch ist durch das K beschränkt. Sie dürfen also keinen Zustand, der größer gleich K ist, benutzen, sondern die müssen alle einen Index kleiner gleich K haben. Also K dürfen Sie. Das ist einfach jetzt diese Menge, die wir benutzen werden bei der Konstruktion. Und ich behaupte jetzt, dass ich für alle Paare von Zuständen I und J und für jede Schranke K einen regulären Ausdruck Alpha IJK konstruieren können. Das ist jetzt das, was wir wirklich haben wollen, diese regulären Ausdrücke. Und dass die aber das Richtige tun, und zwar, dass gerade diese Gleichung gilt, dass nämlich die Sprache von diesem Ausdruck Alpha AIJK gerade diese Menge RIJK ist. Das heißt, Sie haben eine Spezifikation hier erstmal hingeschrieben, was sollen diese einzelnen Teilausdrücke, die wir jetzt konstruieren werden, diese Alpha IJK, was sollen die erfüllen? Welche Eigenschaft sollen die erfüllen? Die sollen eben die Eigenschaft erfüllen, dass sie gerade die Sprache beschreiben, die von I nach J führt und deren Zwischenzustände alle kleiner gleich K sind. Und warum wollen wir dieses kleiner gleich K? Das dient einfach dazu, um jetzt einen linearen Aufbau zu haben, den wir per Induktion nach K jetzt machen können. Das heißt, wir wollen da irgendwas induzieren und das ist jetzt, da der Automat selbst keine induktive Struktur hat, ist das jetzt gerade diese Schranke der Zwischenzustände, die wir benutzen dürfen. Und wir werden dann immer mehr und mehr Zwischenzustände benutzen, bis wir alle Zustände benutzen dürfen im Grenzfall und dann haben wir natürlich den Gesamtautomat beschrieben. Und der Beweis wird jetzt eben eine Induktion über K sein. Und nochmal zurück, dass Sie, K ist eben gerade diese obere Schranke der Zwischenindizes. Und die werden wir jetzt immer weiter raufsetzen. Und der Basisfall sollte bei jeder vernünftigen Induktion praktisch trivial sein. Warum ist der hier sehr einfach? Weil wenn wir K gleich 0 setzen, dann sagen wir ja, wir wollen ja einen regulären Ausdruck, der jetzt gerade diese Menge RIJK beschreibt. Was ist RIJK, wenn K 0 ist? Dann sind es alle Wörter, die von I nach J führen und deren Zwischenzustände kleiner gleich 0 sind. Was heißt das? Da kein Zustand kleiner gleich 0 ist, heißt das, es gibt überhaupt keine Zwischenzustände. Es müssen also alle Wörter sein, die direkt ohne Zwischenzustände von I nach J führen. Und gucken wir uns mal an, was die Behauptung ist. Die Behauptung ist, also das RIJ0, das ist das, was ich gesagt habe, alle Wörter, die direkt von I nach J führen, ohne Zwischenzustände. Und das kann eben sein, wenn I ungleich J ist, dann müssen Sie wirklich eine Transition von I nach J haben, direkt unter diesem Zeichen, diesem einen Zeichen. Das heißt, das hier muss gelten. Dann ist A, klein a, ein Wort, was Sie von I nach J ohne Zwischenzustände bringt, wenn Sie eben direkt eine Transition haben. Falls aber I gleich J ist, dann kann es ja entweder sein, Sie haben eine Transition, die zu demselben Zustand führt, oder Sie können natürlich auch das leere Wort nehmen, um von I nach J zu kommen, wenn I gleich J ist. Dann waren Sie nämlich schon da, dann brauchten Sie nicht mehr viel zu tun. Und der erste Teil ist hier identisch. Die beiden Teile sind identisch. Und im einen Fall haben wir wirklich eine Transition von, im zweiten Fall von einem Wort auf sich, von einem Zustand auf sich selbst oder im ersten Fall zu einem Zustand auf einem anderen Zustand. Das heißt, das sind die Basismengen, die beschreiben Übergänge von I nach J ohne Zwischenzustände. Und die Behauptung, was wir ja beweisen, ist, dass es für jede dieser Mengen R, I, J, K einen regulären Ausdruck gibt, der die beschreibt. Und jetzt müssen wir also nur noch überlegen, wie sieht der reguläre Ausdruck aus, der diese Menge R, I, J, 0 beschreibt. Und das ist nicht sehr schwierig, das sind nämlich endliche Mengen. Sie haben ja hier die Menge aller A in Sigma. Sigma ist nicht endliches Alphabet, das ist einfach eine endliche Menge von Zeichen. Ja, dann können Sie einfach ein Und zwischen all die Zeichen schreiben, ein Oder zwischen all die Zeichen schreiben. Und das ist genau das, was jetzt hier in der Definition von Alpha I J 0 gemacht wird. Sie kriegen diese potenziell großen oder regulären Ausdrücke und diese A1 bis AL, das ist gerade einfach die Menge aller Buchstaben, die von Zustand I auf Zustand J führt. Und dann im ersten Fall, falls I ungleich J ist, dann machen Sie einfach ein großes Oder zwischen all die Buchstaben. Und im zweiten Fall, falls es derselbe Zustand I gleich J ist, dann fügen Sie eben hier noch als letzte Alternative das leere Wort hinzu, das Zeichen für das leere Wort. Das ist also der Beweis, dass Sie mit regulären Ausdrücken alle Einzeltransitionen darstellen können. Und jetzt wird es eben komplizierter. Sie machen jeweils, Sie erhöhen das K und können damit mehr und mehr von dem Automaten benutzen, um vom I nach J zu kommen. Und jetzt, da ist eben die intelligente Idee, dass man da jetzt eine Rekursion aufsetzen kann, die eben die Transitionen von I nach J, die jetzt zusätzlich noch K plus 1 benutzen, die kann man zurückführen auf die Transitionen von I nach J, die nur K benutzen und dann noch ein bisschen was Zusätzliches machen. Und das ist die Grundidee dabei. Wir machen jetzt also eine Induktion über K. Das heißt, wir wollen jetzt erstmal zeigen, wie man die RIJ K plus 1 aus den RIJ K hinbauen kann. Das ist einfach eine schöne Rekursionsgleichung, aber die hat eine solche Form, dass sie direkt zu einem äquivalenten regulären Ausdruck führt. Das ist die Behauptung, dass diese Menge RIJK plus 1 sich so schreiben lässt. Warum? Wie sehen denn die Menge aller Wege von I nach J aus, die jetzt alle Zustände bis K plus 1 benutzen dürfen? In einem Fall ist dieser Weg von I nach J benutzt K plus 1 überhaupt nicht, der benutzt nur Dinge bis K. Das heißt, das ist der erste Teil. Das könnte sein, dass wenn Sie ein Wort haben, was Sie von I nach J führt und das benutzt alles kleiner gleich K, kann es de facto nur kleiner gleich, es benutzt alles, was kleiner gleich K plus 1 sein darf, benutzt es vielleicht nur K. Das heißt, macht diese zusätzliche Möglichkeit, von der macht es gar nicht Gebrauch. Aber es könnte eben auch sein, dass Sie über K plus 1 ein oder mehrmal laufen. Wie sehen denn dann diese Wege aus? Die sehen doch so aus, dass Sie hier mit I beginnen, hier mit J enden und dazwischen haben Sie eben ein Stück Wegs, der kleiner gleich K ist und dann kommen Sie tatsächlich auf K plus 1 und dann haben Sie wieder ein Stückchen Weg kleiner gleich K und dann kommen Sie wieder auf K plus 1. Und so wiederholt sich das. So sieht im Allgemeinen aus, wenn Sie eine Menge von, eine Liste von Zahlen kleiner gleich K plus 1 haben, ist das einfach so eine Alternierung. Sie haben immer ein Stück Liste Zahlen kleiner gleich K, dann kommt irgendwann K plus 1, dann kommt wieder kleiner gleich K. Sie können also jede Folge von Zahlen kleiner gleich K plus 1 aufteilen in die kleiner gleich k und diese einzelnen Vorkommen von dem k plus 1. Und das Schöne ist eben, dass Sie dann die Teile hier, die können Sie jetzt beschreiben mit Hilfe der Sprache, die ja eben nicht notwendigerweise von i plus j, sondern von k plus 1 nach k plus 1 führt, aber jetzt nur noch Indizes kleiner gleich k benutzt. Und das ist genau, was hier passiert. Hier haben Sie nämlich in dem ersten Teil das hier, das entspricht genau dieser Sprache. Sie müssen erstmal von dem i zum ersten Mal zu k plus 1 gekommen sein. Das ist also gerade die Menge ri nach k plus 1, die aber kleiner gleich k benutzt. Noch haben Sie k plus 1 gar nicht benutzt. Dann sind Sie hier in k plus 1 und jetzt gehen Sie von k plus 1 0 ein oder auch mehrmal wieder zu k plus 1. Das ist genau dieser Teil, dass Sie eben von k plus 1 nach k plus 1 gehen, aber auch wieder nur kleiner gleich k. Und dann kommt irgendwann ein letzter Teil, da gehen Sie auch von einem k plus 1, nehmen wir an, das wäre der gesamte letzte Teil, da gehen Sie dann zu j über. Das ist also jetzt eine rein mengentheoretische Konstruktion, aber das Schöne ist eben, alle Operationen, die Sie da verwendet haben, Vereinigung, Konkatenation und Stern, stehen Ihnen auch wieder als Operation auf den regulären Ausdrücken zur Verfügung. Das heißt, wenn Sie wissen, dass diese Teilmengen sich durch reguläre Ausdrücke darstellen lassen, und das ist ja gerade durch unsere Induktionsannahme, dann wissen Sie, dass sich auch der gesamte Ausdruck als regulärer Ausdruck darstellen, die gesamte Menge als regulärer Ausdruck darstellen lässt. Und das ist jetzt das, was das war nochmal die Begründung. Und jetzt kommt eben, wie man den Ausdruck Alpha i j k plus 1 definiert. Und das ist völlig in Analogie zu hier oben, sodass man aber jetzt die Operatoren der regulären Ausdrücke benutzt und nicht mehr die Operationen auf Mengen. Das heißt, das hier unten ist jetzt wieder ein endliches Objekt, ein mehr oder weniger großer regulärer Ausdruck. Das da oben waren irgendwelche großen mathematischen Mengen. Und diese Konstruktion da unten, die realisiert jetzt wieder die Menge dort oben. Und insbesondere kann man jetzt die Sprache des Gesamtautomaten als regulären Ausdruck schreiben. Das ist nämlich alle Wörter, die vom Startzustand zu irgendeinem der Endzustände führt. Das heißt, ich mache hier einfach einen regulären Ausdruck, der ist die Vereinigung, Summe, Alternative über all die regulären Ausdrücke, die von 1 nach i1 bis 1 nach ir führen. Was ist i1 bis ir? Das sind gerade die Menge der Endzustände. Das heißt, wir gucken für jeden Endzustand, was ist der reguläre Ausdruck, der von dem Startzustand zu diesem Endzustand führt, machen einen Oder zwischen all die, und das ist die Gesamtdarstellung der Sprache, die von diesem Automaten akzeptiert wird. Und was haben wir hier mit dem n gemacht? Jetzt habe ich als oberen Index für das Alpha habe ich gerade die maximale den größten Zustand genommen. Das heißt, ich darf jetzt in den Zwischenschritten alle Zustände benutzen. Und das war eben der Sinn dieser Induktion. Da werde ich jetzt kein Beispiel machen, weil das auch bei kleineren Automaten schnell halt außer Rand und Band gerät. Das wird sicher was sein, was Sie dann in den Hausaufgaben machen dürfen. Erstmal noch Fragen zu der Konstruktion von der Idee, die dahinter steht, oder zu irgendwelchen Details, was da passiert. Gut. Dann gucken wir uns jetzt nochmal, jetzt reden wir mal so weit zurück, gucken uns an, was haben wir jetzt gemacht und auch wie teuer sind diese Konversionen. Also wir haben jetzt diese drei Automatentypen und die regulären Ausdrücke. und haben wir auch die Grammatiken. Die Grammatiken habe ich jetzt weggelassen. Warum habe ich die Grammatiken hier aus dem Bild weggelassen? Weil die Grammatiken so nah an den Automaten sind, dass es uninteressant ist, da jetzt noch irgendwelche Komplexitätsbetrachtungen bei der Übersetzung anzustellen. Das ist alles Linearzeit. Das heißt, das ist, da passiert nichts Interessantes. Okay, jetzt gucken wir uns an reguläre Ausdrücke nach Epsilon-NFAs, das war diese rekursive Übersetzung, die aus den Teilautomaten größere Automaten, und da kriegen wir im Endeffekt, dass der reguläre Ausdruck linear in der Größe des Eingangsautomaten ist, denn wir haben, wenn wir uns das angucken, bei den Konstruktionen, wir haben jemals nur ein paar neue Zustände, ein paar neue Übergänge eingeführt, aber alles war sozusagen durch die Größe des Teilautomaten beschränkt. Also zum Beispiel haben wir alle möglichen Übergänge von der Menge aller Endzustände in den Startzustand gemacht. Aber auch das ist eben maximal linear viel in der Größe des Automaten. Das ist also völlig harmlos, reguläre Ausdrücke in Automaten. In Epsilon-NFAs. Wenn ich aber jetzt so ein Epsilon-NFA überführen will, das ist einerseits recht billig. Ich muss nämlich die Zustandsmenge überhaupt nicht verändern, aber Sie erinnern sich, dieser Epsilon-NFA war einfach eine Abkürzung für einen Epsilon-freien NFA, wo ich jede Menge zusätzliche Kanten eingefügt hatte, die nämlich noch am Anfang diese Epsilon simulieren, dann machen sie einen Buchstabentransition, dann kommen wieder ein paar Epsilon-Simulationen. Und insofern, das ist jetzt nicht mehr Linearzeit, da können also natürlich quadratisch viele neue Zustände hinzukommen. Das Teure ist aber wirklich die Konversion vom NFA in den DFA. Da können Sie eben wirklich einen exponentiellen Aufblaseffekt haben. Das heißt, wenn Sie jetzt einen regulären Ausdruck nehmen und den jetzt in dieser Kette übersetzen, dann kann da auch wieder im schlimmsten Fall im letzten Schritt ein exponentieller Explosion stattfinden. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht vielleicht irgendwelche cleveren Übersetzungen gäbe, die das in linearer Zeit machen könnten oder wo die Größe des Ausgabeautomaten irgendwie nur linear groß in der Eingabe regulären Ausdruck wäre. Aber das gibt's nicht. Das ist also hier, wir haben hier auch die untere Schranke. Und das Letzte, was wir noch gar nicht analysiert haben, wenn ich jetzt von dem endlichen Automat in den regulären Ausdruck gehe und ich schreibe bewusst hier einfach nur FA, das kann also ein DFA oder ein NFA sein, diese Übersetzung, die wir da mit dieser Induktion über K gemacht haben, der ist es völlig egal, ob das hier ein deterministischer oder ein nicht deterministischer Automat ist. Und hier ist die Behauptung, wenn Sie vorher N-Zustände haben, dann kriegen Sie den regulären, im schlimmsten Fall, einen regulären Ausdruck der Länge N mal 4 hoch N. Was natürlich, gut, kann man jetzt sagen, 2 hoch N, 4 hoch N ist vielleicht gar nicht so unterschiedlich. Rein größenordnungsmäßig, ja, es ist nicht dramatisch, aber es ist in der Praxis, wenn Sie es dann tatsächlich mal 2 hoch 10 oder 4 hoch 10 machen, sehen Sie einen ziemlichen Unterschied. Woher kommt dieses N mal 4 hoch N in der Konversion vom Automaten in den regulären Ausdruck? Gucken wir uns mal an, was die Konversion macht. Also wir haben eben gerade den Beweis gesehen und wir nennen jetzt MK sei jetzt die maximale Länge der ganzen Ausdrücke Alpha IJK. Die haben wir ja über mit aufsteigendem K konstruiert und MK ist jetzt eben, da nehmen wir alle AI, Alpha IJ und gucken für alle K, was ist da das Maximum. Und, falsche Richtung. Und dann sehen wir, dass bei dem Basisfall, wenn wir einfach einen Automaten, der jetzt alle Einübergänge von einem Zustand in den nächsten erkennt, da ist die Länge gerade maximal die Größe die Länge von dem regulären Ausdruck. Der reguläre Ausdruck ist einfach die Größe des Alphabets mal irgendeiner Konstanten. Warum mal irgendeiner Konstanten? Gehen wir mal zurück. Wenn ich in den Basisfall gucke, dann habe ich ja diesen regulären Ausdruck gebaut und das war eben gerade so ein regulärer Ausdruck potenziell plus noch ein Epsilon. Und das ist eben gerade diese Alpha 1 bis Alpha L. Das waren maximal die Menge aller Basiszeichen. Und dann schreiben wir da noch ein paar senkrechte Striche dazwischen. Das heißt, das ist im Endeffekt gerade maximal die Länge des Alphabets mal irgendeiner Konstanten, was weiß ich, 2 oder so. Und jetzt müssen wir uns den rekursiven Fall angucken. Und hier behaupte ich, dass der reguläre Ausdruck, den ich bei dem Schritt von k nach k plus 1 bekomme, dass der viermal so groß ist wie die regulären Ausdrücke darunter plus noch irgendeine Konstante. Woher kommt das viermal? Gehen wir auch mal wieder zurück in den rekursiven Schritt. Das ist ja hier die Konstruktion, die Ausdrücke auf Iterationsstufe k nimmt und einen Ausdruck auf Iterationsstufe k plus 1 baut. Und wie groß ist jetzt der auf Iterationsstufe k plus 1? Naja, man braucht nur hingucken. Da haben wir nämlich 4 Ausdrücke von der Stufe k. Das heißt, im schlimmsten Fall könnten das gerade die längsten Ausdrücke in Stufe k sein. Deswegen kommt dieses viermal der Länge in Stufe k. Plus noch ein paar, eine Konstante für all die einzelnen Zeichen, die Klammern, den Stern, das Oder und so weiter. Aber das Entscheidende ist natürlich, dass ich viermal die Größe auf der Stufe drunter habe. Und das ist jetzt gerade diese Behauptung. Und wenn ich jetzt also eine Rekursion habe, die startet mit irgendeinem Startwert M0 und in jedem Rekursionsschritt blase ich das um 4 auf und tue noch irgendeine Konstante dazu. Das heißt natürlich, wenn ich eine Rekursion über Tiefe n habe, ist das im Endeffekt 4 hoch n, weil ich n mal mit 4 mal genommen habe. Und damit kriege ich das eben auf Stufe k, gerade o von 4 hoch k ist. Und warum kriege ich, aber die Behauptung war ja hier, n mal 4 hoch n, das ist also wo, ich habe jetzt 4 hoch n, wo kommt das n mal noch her? Gehen wir nochmal zurück. Auf der Folie kann man sehen, warum ich da noch ein n multiplizieren muss. Ja? Genau, hier kommt's, weil sie jetzt diese Alternative zwischen allen regulären Ausdrücken, die von 1 nach allen möglichen Endzuständen führen kann. Und im schlimmsten Fall sind natürlich alle Zustände Endzustände und dann kriegen Sie nochmal einen n als multiplikativen Faktor mit rein. Aber das ist natürlich, wenn man schon 4 hoch n hat, nicht mehr so ganz dramatisch. Ja. Gut. Und ich denke, das ist jetzt auch ein guter Moment, um zu schließen, insbesondere da ich letztes Mal so ein paar Minuten länger gemacht habe, als ich wollte.